Ja, vielleicht zwei Anekdoten dazu. Also ich war beim im Bundeswirtschaftsministerium zu einem abendlichen Termin mit Robert Habeck, wo er sagte, ja Mensch, also das hat jetzt mal so gar nicht gut geklappt. Aber
auch, nee, hat's wirklich nicht. Nee,
hat's auch nicht. Und die Besprechung war unter dem, was können wir denn jetzt noch machen?
Ich habe heute die Ehre, einen Energieexperten, nicht nur einen und irgendwen, sondern Herrn Dr. Schwag bei mir begrüßen zu dürfen. Hier in meinem kleinen Podcast-Studio sitzt er direkt vor mir. Er war geladener Sachverständiger im Deutschen Bundestag. Er verfasst Fachpublikationen wie die Broschüre Das Gebäudeenergiegesetz, GEG. Darum soll es auch heute gehen. Das ist ein Wegweiser zum Heizungsgesetz. Herr Dr. Schwag ist maßgeblich an der Analyse und Interpretation des GEG beteiligt. Herr Dr. Schwag kommt aus dem Schornsteinfeger Handwerk und ist bis heute noch, jetzt lacht er auch ein bisschen, leidenschaftlicher Schornsteinfeger. Er führt mit seiner Frau die Firma Delta UWB und er ist außerdem noch im Vorstand Energie im Bundesverband des Deutschen Schornsteinfegerhandwerks, ZIV. Wer könnte uns mehr erzählen und berichten und gute Hinweise geben über das Energiegesetz, was in aller Munde ist, als Herr Dr. Schwag? Herzlich willkommen.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Vorrede. Ich hoffe, dass ich an dieser Aneinanderreihung der ganzen Fakten auch erfüllen kann und heute ein bisschen interessante Inhalte zum Gebäudeenergiegesetz liefern darf.
Ich glaube das ganz bestimmt, Herr Dr. Schwag. Ich möchte auch gleich unser Thema ein Stück anreißen. Wir möchten heute erfahren von Ihnen, Herr Dr. Schwag, GEG, Gebäudeenergiegesetz in aller Munde. Da heißt es im neuen Koalitionsvertrag, das Heizungsgeschäft wird abgeschafft.
Ja, das ist tatsächlich ein Kuriosum, würde ich es mal nennen. Im Koalitionsvertrag steht wortwörtlich, wir schaffen das Heizungsgesetz ab.
Ja.
Das Heizungsgesetz gibt's ja aber gar nicht. Also das Gesetz heißt Gebäudeenergiegesetz. Das Heizungsgesetz, das ist eine Wortfindungsstörung aus der Presse. Das hat man ja gesagt, der Habeck hat jetzt den Heizungsknaller und der Habeck hat jetzt das Heizungsgesetz geschaffen und nimmt euch allen da draußen die Heizung weg und verbietet das Heizen. Das ist ja das, was draus gemacht wurde in diesen ganzen Aufregungen, Regungen medialer Art und Weise. Richtig heißen tut das Gesetz Gebäudeenergiegesetz. Ein Heizungsgesetz haben wir de facto gar nicht.
Also deshalb kann es ja auch abgeschafft werden, wenn es das gar nicht gibt.
Wenn es das gar nicht gibt, dann schaffen wir es doch jetzt ab. Nee, ich glaube, also wenn man jetzt mal wohlwollend das interpretieren möge, dann steht da wahrscheinlich eher, wir möchten den Paragraphen 71 des neuen Gebäudeenergiegesetzes zurückdrehen. Also das, was ja in der letzten Legislaturperiode passiert ist mit unserem Gebäudeenergiegesetz, ist, dass man eine Regelung eingeführt hat, wann welche Heizungsanlage wie viel erneuerbare Energien einsetzen muss. Und das ist ein Paragraph in diesem umfänglichen Baugesetzgebung. Und das ist das, wo wir ja fast 3 Jahre lang drüber gestritten und verhandelt haben. Wie sollen denn neue Heizungsanlage auf einem Weg nach 2045, welche Anforderungen sollen die haben und wie sollen die aussehen?
Jetzt habe ich ja von Ihnen erfahren, ich habe auch ChatGPT befragt, da kam eine ganze Menge über Sie als Person. Sie waren geladener Sachverständiger im Deutschen Bundestag. Haben Sie denn an diesem GEG, Gebäudeenergiegesetz, als es geschaffen wurde, mitgewirkt?
Also in meiner Funktion als Bundesvorstandsmitglied im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks berate ich Ministerien, Politiker, den Deutschen Bundestag mit unserer Fachexpertise aus dem Schornsteinfegerhandwerk heraus. Also wir sind ja diejenigen, die das Gebäudeenergiegesetz und Regelungen für Heizungsanlagen draußen im Bestand bei den Bürgerinnen und Bürgern umsetzen müssen. Und diese Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, versuchen wir in die Politik und Verwaltung einzubringen. Ob man gehört wird, wie weit das Einfluss hat auf die Entscheidung mit jemandem, mit dem man gesprochen hat, das erfährt man am Ende nie. Aber wir sind schon beflissen, das kundzutun, was wir von den einzelnen Regelungen halten und wie man sie vielleicht auch besser und praxistauglicher machen kann.
Also jetzt kann man Ihnen ja nicht diese ganze Presse- und Medienwirksamkeit in die Schuhe schieben, als denn Herr Habeck, wahrscheinlich gut gemeint, ich glaube auch in einer Talkshow, dieses Heizungsgesetz, meine seinerzeit war das 2023, erklärt hat und das ja bei uns Bürgern, auch bei uns Immobilienmaklern, komplett verkehrt angekommen ist. Also ich muss Ihnen sagen, als Immobilienmakler war es ein Schock. Also ich hatte Investoren bei einer Immobilie, die sind nach dieser Talkshow komplett von den Besichtigungen zurückgetreten, als das veröffentlicht wurde. Welchen Anteil glauben Sie gehabt zu haben oder ist es nur, wie Sie eingangs sagten, medienmäßig so hoch gepusht worden, dass es alle falsch verstanden haben? Denn das ganze Thema hat ja den kompletten Wahlkampf begleitet und ich meine sogar die Neuwahlen hervorgerufen, unter anderem auch deshalb.
Ja, dass man ein Gebäudeenergiegesetz schafft, das hätte keiner gedacht. Ja, vielleicht zwei Anekdoten dazu. Also ich war im Bundeswirtschaftsministerium zu einem abendlichen Termin mit Robert Habeck, wo er sagte, ja Mensch, also das hat jetzt immer so gar nicht gut geklappt. Aber auch,
nee, hat's wirklich nicht. Nee,
hat's auch nicht. Und die Besprechung war unter dem, was können wir denn jetzt noch machen, um das wieder ins rechte Lot zu rücken. Und das ging gar nicht so sehr um fachliche, inhaltliche Art und Weise, weil da mit Blick auf das Gesetz, wie es jetzt läuft, ist das alles gar nicht so dramatisch. Also man darf weiterhin Öl- und Gasheizung einbauen. Man kann eine Wärmepumpe einbauen, man kann Holzkessel einbauen, man darf eigentlich alles tun. Es gibt nur für jedes etwas Anforderungen. Es ist halt sehr komplex und kompliziert geworden durch das Ringen der Ampel. Also es gab einen Gesetzesentwurf, der war deutlich einfacher. Dann hat man gesagt, es muss technologieoffener werden. Dann wurde es immer komplizierter.
Darf ich nochmal auf die Anekdote kommen? Wir sind ja nun so die Normalverbraucher und es wurde ja auf den Robert Habeck gehackt von allen Seiten, wo er mir als Mensch zum Beispiel auch stellenweise leid getan hat. Dann mögen mich jetzt welche dafür verfluchen, aber es war jetzt auch nicht gerade einfach. Aber der hat schon gemerkt, da ist jetzt voll was daneben gegangen. Also das hat er schon erfahren.
Ja, also das, wie man hat ja danach gesagt, das lag vielleicht gar nicht an dem Gesetz, sondern immer an der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundeswirtschaftsministeriums, dessen Ministerium, dem er ja vorgesessen hat. Heute ist er ja in Polen und vertritt noch unser.
Ja, wir haben ja noch nicht die wirklich wahre neue Regierung. Ne?
Also noch sind die ja aktiv. Aber ob das jetzt in seiner Verantwortung, das wage ich auch gar nicht bewerten zu wollen, ob das in seiner Verantwortung lag oder ob das an seinen politischen Gegnern lag oder halt an der Presse. Da passt die andere Anekdote aber ganz gut zu. Mich, als das dann ganz heiß war, das Thema, rief mich eine große deutsche Zeitung an, die es auch an jeder Tankstelle gibt, und sagt, ja, so wie wir jetzt auch miteinander reden, wir möchten mal über das Heizungsgesetz reden. Und dann sage ich, ja, das ist das Gebäudeenergiegesetz, denke ich, meinen Sie, Heizungsgesetz kenne ich nicht. Und dann sagen die, ja, ich stelle Ihnen mal einfach eine Frage. Aus Sicht von Ihnen als Schornsteinfeger und Vertreter des Schornsteinfegerhandwerks, was ist denn das Schlimmste an Habecks Heizungshammer?
Ja, die Frage könnte ich mir auch vorstellen jetzt gerade.
Genau, und das ist ja aber schon reißerisch formuliert. Und man könnte ja auch fragen, was ist denn gut da dran? Sondern was ist das Schlimmste am Habecks Heizungshammer? Und da habe ich gesagt, das Schlimmste aus meiner Sicht ist die mediale Berichterstattung, insbesondere Ihrer Zeitung. Dann musste mein Interviewpartner auf der anderen Seite lachen, herzlich, gesagt, okay, verstehe ich, was ist denn das Zweitschlimmste? Also es ging nicht darum, das zu erklären. Ich habe mich versucht dran zu halten, habe es hoffentlich auch bis heute geschafft, dass ich immer ganz deskriptiv beschrieben habe, was macht denn jetzt das Gesetz? Also nicht diese Hetze, die daraus ja geworden ist und die Leute ja sauer geworden sind, wenn man über Heizung redet oder Anforderungen dessen, sondern was wollen wir? Wir wollen erneuerbares Heizen im Gebäudebestand. Wie kommen wir dahin? Und was erlaubt das Gesetz? Was erlaubt das Gesetz nicht? Also man kann das ja auch ganz fachlich und trocken beschreiben. Und dann ist es auch gar nicht emotional und dann war da auch gar nicht viel Schlimmes drin.
Also das, was für die Immobilienmakler für uns jetzt wichtig war in der Argumentation, dass es ja wirklich hieß oder vielleicht jetzt im Moment sogar noch heißt, wenn ein Käufer eine Immobilie erwirbt, muss er binnen 2 Jahre, je nachdem wie alt die Heizung ist, die Heizung erneuern. Das ist eine Anforderung.
Die Anforderungen.
Aber das ist schon ein Kaufrückgang letztendlich, weil mancher Käufer sagt, nee, Heizung funktioniert noch, hat man ja auch, Ölheizung funktionieren noch. Warum muss ich die nach dem GEG, oder Sie korrigieren mich jetzt, innerhalb von 2 Jahren erneuern?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Diesen Paragraphen, diese gesetzliche Anforderung gab es schon im alten Gesetz.
Hat nur keiner gewusst.
Na doch, wir Schornsteinfeger zum Beispiel schon. Also wir.
Aber nicht mal die Banken. Die Banken haben erst jetzt angezogen. Die Banken sagen, eine Heizung 15, 20 Jahre alt, interessiert uns nicht, ob die läuft. Manche haben noch einen Schornsteinfeger da, manche Eigentümer, solche Leute wie Sie sagen, wir haben CO2 gemessen, alles super, können Sie noch ein paar Jahre heizen, sofern sie nicht kaputt ist. Aber das Gesetz sagte, ich frage es nochmal, trotzdem, egal, neue Heizung, Bank sagt, neue Heizung, interessiert uns nicht, GEG.
Genau, wie gesagt, diese alte Anforderung, die haben wir schon länger und trifft auch nur auf bestimmte Heizungsanlagen zu. Also diese 30 Jahre sind nur dann geltend, wenn es ein Konstanttemperaturkessel ist. Das ist jetzt ein Wort, mit dem kein Mensch draußen was anfangen kann. Also Niedertemperatur- und Brennwertkessel sind ausgenommen. Das heißt, wenn ich einen 30 oder 35 Jahre alten Niedertemperaturkessel habe, dann gilt diese Regel für den nie, auch nicht im Gebäudekauf. Nur bei Konstanttemperaturkesseln, also alte Standardheizkessel. Das kann jetzt der Käufer oder der Gebäudeeigentümer, wenn er kein Fachmann ist, selber gar nicht bewerten, sondern muss einen Schornsteinfeger, Energieberater fragen, was er denn da jetzt für einen Kessel vor sich hat, weil das sehe ich dem nicht an.
Hier. Nur da hätte, wenn das jetzt dieser konstante Heizkessel wäre, da gilt dann tatsächlich die Auflage, die hast du in 2 Jahren, auch wenn sie noch läuft, zu verändern.
Schon eine ganze Weile, ja, diese Auflage gibt es.
Aber die hat niemand aufgegriffen. Also ich kannte die bisher so nicht, als außer nach dem Habeck'schen Aufruf.
Das ist so. Wenig Leute haben sich ja vorher mit dem Heizungsgesetz, auch die anderen Regeln, die wir da drin haben. Also wir haben ja auch Regelungen da drinnen, dass oberste Geschossdecken gedämmt werden müssen, dass Rohrleitungen gedämmt werden müssen, dass ich Klimaanlagen kontrolliere. Also wir haben eine ganze Reihe an Betreiber und Eigentümer verantwortlich, aus dem Gebäudeenergiegesetz heraus, die keiner kennt, weil sie keinem Vollzug unterliegen. Also oberste Geschossdecken ist ein schönes Beispiel. Die müssen auch gedämmt sein, schon seit ewigen Zeiten kann man sagen. Aber im mehrgeschossigen vermieteten Wohnungsbau sehe ich ganz viele oberste Geschossdecken, die bis heute nicht gedämmt worden sind. Warum? Weil keiner danach guckt oder es kontrolliert.
Das Problem haben wir natürlich beim Neubau nicht. Es macht ja auch Sanierungsgebäude sehr interessant. Das haben wir im Vorgespräch auch schon festgestellt. Ich möchte jetzt auch nicht ewig aufs Habeck'sche Energiegesetz rumpochen. Wir kommen gleich direkt auf den Koalitionsvertrag. Was verändert sich denn nun? Heizungsgesetz wird abgeschafft. Sagen Sie, hat es nie gegeben, kann es auch abgeschafft werden. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Denn das waren ja auch Wahlversprechen von seitens der Politiker, die ja jetzt zukünftig unser Land regieren möchten.
Also dieses Zurückdrehen der Regelungen um neue Heizungsanlagen, nenne ich sie mal, um nicht wieder Heizungsgesetz zu sagen. Das steht im Koalitionsvertrag und da waren sich auch die beiden Koalitionäre einig, sonst wird es nicht drinstehen. De facto ist es ja jetzt noch so, dass wir erstmal die Zustimmung der Parteien brauchen, also Mitgliederentscheid bei der SPD und bei der CDU, dass die diesen Koalitionsvertrag absegnen. Und dann steht da ja auch immer noch, unter dem Vorbehalt der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Gut, beim Abschaffen hat das erstmal keinen Einfluss auf den Haushalt und insofern wird das wahrscheinlich gehen. Ich vermute mal, dass man die Regelung mal ganz zurückdrehen geht nicht. Will man auch.
Ich glaube, das soll auch nicht sein.
Nee, das geht auch gar nicht. Also wir haben ja europarechtliche Anforderungen, die wir umsetzen müssen. Das hat man ein Stück weit in diesem Gesetz jetzt getan. Man hat auch Dinge vereinfacht, die will man ja auch nicht zurückdrehen. Also wir hatten beispielsweise im letzten Gesetz ein Verbot für neue Ölheizungen. Das ist in dem aktuellen Gesetz nicht drin. Also ich darf jetzt auch bis 2045 wieder Ölheizungen einbauen. Ich glaube nicht, dass das Wahlversprechen war, wir holen auch die alten Verbote wieder, die man abgeschafft hat. Das heißt, ich sehe es ein bisschen tatsächlich als Wahlversprechen. Und wenn wir jetzt in der Fachwelt dann darüber beraten werden mit dem Ministerium, wie kann ich das Gesetz oder diese Regelung besser machen. Das ist das, was es braucht. Wir brauchen Regelungen, die zum gleichen Ziel führen, dass wir irgendwann klimaneutral heizen wollen und müssen. Das ist ein EU-Beschluss, den wir mittragen. Das heißt, es kommt. Ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und das, was wir am allerwichtigsten brauchen, und ich glaube, das ist auch der Wunsch dieses Wahlversprechens, ist wieder Akzeptanz in der Bevölkerung. Momentan will sich keiner mehr mit seiner Heizung beschäftigen. Das Thema ist so unsexy wie noch nie. Und jeder wird quasi schon fast wütend, wenn man darüber redet. Ich muss was mit meiner Heizung machen. Und das müssen wir, glaube ich, wieder ändern. Also wir müssen, wenn wir diese Regelung anfassen, die so verändern, dass man das verstehen kann. Was will der Staat von mir? Warum will er das von mir? Und ich auch merke, dass mir das gar nicht schlimm ist oder mir gar nicht wehtut, sondern dass das sowieso mit gesundem Menschenverstand in diese Richtung gegangen wäre. Und da müssen wir wieder hinkommen.
Also der Menschenverstand, dass wir für die Umwelt im Rahmen der Energie, was CO2-Ausstoß und so weiter angeht, wissen wir alle, haben wir oft genug gehört, ist, glaube ich, da. Das Bewusstsein ist da. Nur es hängt ja auch viel vom Portemonnaie der Leute ab. Ich kann natürlich wollen, dass ich eine ganz tolle Heizung habe, aber mir fehlt einfach das Geld dazu. Und als Eigentümer, ich bin fast 80 und zähle meine Tage, hoffentlich noch viele Jahre, bin ich doch nicht in der Lage zu sagen, ich setze da jetzt nochmal 20.000 Euro ein, meine Heizung funktioniert. Aber ich habe auch gehört, diese Auflagen, die gelten ja im Moment mehr für die Käufer als für die Eigentümer, werden wohl entkräftet. Jetzt nur eine Hypothese, die ich gehört habe. Die Energiepreise werden drastisch steigen, damit jeder von alleine auf die Idee kommt zu sagen, ich muss ja meine Energiepreise senken. Wie kann ich das tun? Durch die entsprechenden Maßnahmen, die das GEG ja schon aufzeichnet, Dämmung und so weiter und eine neue Heizung. Haben Sie das auch gehört?
Das steht sogar im Koalitionsvertrag drin, ein bisschen klausuliert, dass man quasi regelt, wir wollen nicht mehr als Regelungsgröße erneuerbare Energien und Kilowattstunden haben, sondern unser neues Baustreben oder Heizungsstreben soll sich nach Emissionseffizienz richten. Mhm. Das ist jetzt eine neue Wortschöpfung, die gab es vorher nicht. Und Emissionen, ne, nehmen wir mal an, dass CO2 gemeint ist und Effizienz, also weniger. Das heißt, wir wollen weniger CO2 emittieren und darüber wollen wir regeln. So vage kann ich es nur sagen, weil genauer steht es da nicht drin und hat auch noch keiner dazu geäußert, was denn damit gemeint ist. Also man vermutet in der Fachwelt, dass man jetzt zukünftige Regelung an den emittierenden Emissionen CO2 die Förderung ausrichten möchte und auch gesetzliche Regeln danach ausrichten will.
Aha, also die Förderung, die heben wir uns nochmal auf, weil das ergibt sich jetzt gerade gut, CO2-Energieausweis. Beispiel, ich habe einen Energieausweis von einem Energieberater anfertigen lassen. Zu den Energieausweisen, ob man das lieber online macht oder mit dem Energieberater, würde ich dann auch noch ein Wort verlieren wollen. Und da hatte ich den Eindruck, und ich habe da auch rückgefragt, bei einer Ölheizung, die gut funktioniert, CO2-Werte sollen wohl auch okay sein, Schornsteinfeger Kollege war da auch vor Ort, hatte ich ein Ergebnis G. Macht sich für ein Exposé, für ein schickes, tolles Haus unglaublich schlecht, weil alle sind ja mittlerweile da fokussiert zu schauen, oh, was ist das für eine Energieklasse. Nach Rückruf beim Energieberater habe ich gefragt, warum G? Und dann hieß es, die Ölheizung veranlasst schlechte CO2-Werte, der CO2-Fußabdruck ist dadurch geringfügig, also schlecht in dem Fall. Und deshalb rutscht der ganze Energieausweis Klassen oder Klasse niedriger. Ich hoffe, ich habe mir jetzt deutlich ausgedrückt. Ölheizung, CO2-Abdruck größer, leuchtet mir ein. Und dadurch eine schlechtere Energieklasse heißt für den Verkäufer eine richtig schöne Ohrfeige, weil der Energieverbrauch, den wir dann gemacht haben, der liegt beim B. Wobei wir können natürlich jetzt sowieso noch reden über Energieverbrauchsausweis und Bestandsausweis. Aber bleiben wir mal bei diesem CO2-Abdruck, wie sich das auf den Energieausweis auswirken kann. Mhm. Auf die Klasse. Mir geht's wirklich um die Klasse.
Ja, da ist die Antwort des Berufskollegen vielleicht ein bisschen schwierig.
War eine Berufskollegin, aber da müssen wir jetzt nicht drauf werden. Das ist jetzt egal, aber ich habe ein komplettes Beispiel dafür.
Ja, weil also das, was in der Immobilienanzeige des Immobilienanbieters ja auftaucht, ist die Endenergie. Das steht im Energieausweis oben.
Ja.
Auf dieser Skala sind ja immer zwei Striche. Das, was die Energieberaterin hier erklärt hat, das gibt es, also eine Ölheizung wird aufgrund der CO2-Emission schlechter gerankt, aber im Primärenergiebedarf, also im Energieausweis unten, Das taucht aber in der Immobilienanzeige gar nicht auf. Das heißt, sie hat de facto recht, wie es im Energieausweis aussieht, aber es würde sich in ihrem Immobilienanzeige sich nichts verändern, weil da sagen wir Endenergie, das ist diejenige Energie, die ein Gebäude braucht, um warm zu sein. Und der Primärenergiefaktor, der sagt uns, wie gut ist diese Energie. Also Endenergie, 230 Kilowattstunden je Quadratmeter, ist ein relativ ein Altbau, ne? So viel Energie brauche ich je Quadratmeter im Jahr, um das Gebäude betriebsbedingt zu heizen. Mache ich das mit Öl, wird das mal den Faktor 1,1 genommen. Also verschlechtert, 10% schlechter dargestellt. Das ist die Primärenergie, weil ich sage, Öl ist böse, emittiert viel CO2. Nämlich Holz, ist der Primärenergiefaktor quasi bei Null. Dann ist es egal, wie viel Energie ich verbrauche. Dann ist es trotzdem alles grüne Energie gewesen und sieht sehr gut aus. Eine Wärmepumpe bewegt sich irgendwo dazwischen, weil ich ja nur ein bisschen Strom brauche und Umweltwärme hinzunehme. Das ist alles die prime energetische Bewertung. Da geht es darum, wie gut oder schlecht ist diese Energie politisch gesehen. Taucht aber nicht in der Immobilienanzeige auf.
Und das ist ein großer Nachteil. Das ist ein absoluter Nachteil für den Verkauf. Ganz ehrlich, früher, wenn ich den Energieausweis mit bei Besichtigungen ausgelegt habe, das sollen wir ja, und ich bin da hin und habe gesagt, so, hier ist noch der Energieausweis, haben wir gesagt, oh ja, gut, okay. Jetzt, wenn ich sage, ich habe auch den Energieausweis mit, die stürzen sich alle drauf, weil, kommen wir wieder auf Medien zurück, Medienwirksamkeit, oh ja, zeigen Sie mal her. Und dann wird geblättert und geguckt. Das heißt, der Energieausweis, diese Klassen bestimmen am Ende nach meinem Empfinden auch einen Preis. Und selbst der Käufer ist benachteiligt bei der Bank, weil die Bank schaut drauf, oh, ein G oder ein H, um Gottes Willen, Heizung ist für uns nicht da. Ist ein wirklicher Nachteil. Ich meine sogar, oder nehmen wir das jetzt einfach auch raus, der Energieausweis müsste reformiert werden. Ich gebe doch gerne auch noch eine Zeile mehr im Exposé an. Gerade was Sie eben beschrieben haben, dass die Ölheizung dann diesen Primäreffekt hätte mit Klassen hoch, sogar im grünen Bereich. Das geht ja gar nicht aus meiner Sache hervor. Und die wenigsten Leute wissen auch nicht, damit umzugehen.
Ja, das ist stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Der aktuelle Energieausweis, also A, haben wir im Bestand ganz unterschiedliche alte, die nach anderer Norm berechnet wurden, Verbrauch, Bedarf. Also es gibt schon mal zig verschiedene Arten von Ausweisen, die untereinander gar nicht miteinander vergleichbar sind. Und aufgrund unserer neuen Zwänge, CO2-Bepreisung, europarechtliche Anforderungen, nationale Anforderungen, gibt der Energieausweis in seiner heutigen Struktur nicht genügend Informationen für eine positive oder negative Kaufentscheidung.
Richtig.
Manche brauchen besonders schlechte Gebäude, weil sie sehr gut sanieren wollen. Und das am Finanzmarkt belohnt wird, ESG-Nachweise, ne, also gibt so Produkte, die die Sanierung von Gebäuden belohnen, durch bessere Zinsen, das gibt's. Die suchen sehr schlechte, die brauchen dann auch sehr schlechte. Oder weil sie hohe Förderung abgreifen wollen, weil sie so ein Gebäude sanieren. Das ist sozusagen eine Seite der Medaille. Andere wollen ihre Kaufentscheidung danach ausrichten und nicht zu viele Heizkosten bezahlen. Beides kann der Energieausweis heute sehr schlecht abbilden.
Der Verbrauchsausweis kann es auch nicht. Wenn ich die Verbräuche eintrage, habe ich einen charmanten Energieausweis. In dem Fall haben wir das dann so gemacht. Nur derjenige, der da drin sitzt, der sagt 21 konstant mit Fußbodenheizung reicht für mich aus. Und der andere sagt 30 Grad brauche ich. Habe ich natürlich auch einen höheren Verbrauch. Spiegelt der Verbrauchsausweis auch nicht wieder.
Nein. Das taucht aber, also um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, auch im Koalitionsvertrag steht, wir möchten den nationalen Energieausweis harmonisieren mit unseren umliegenden Ländern. Schon mal eine gute Idee, also dass diese A, B, C, D, G bis H-Klassen, dass die schon mal gleich wären, auch in allen Staaten um uns herum. Und es gibt europarechtliche Novellierungen gerade, also wie können wir den Energieausweis besser als Produkt gestalten, damit er eine Wirksamkeit hat. Also in der europäischen Gesetzgebung gibt es Anforderungen an Deutschland, die wir noch umzusetzen haben in den nächsten Jahren, um zu besseren Energieausweisen, so platt würde ich es mal sagen, zu kommen, die dann auch wieder eine bessere Steuerungswirkung entfalten können. Also das Problem ist erkannt und es soll auch etwas sich tun. Also wir, ich sag mal, Lobbyisten und Fachleute haben auch jeder unsere Meinung. Wie sollte man das denn machen und wie könnte man das besser machen? Und das wird jetzt breit diskutiert, aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis es denn vollständig umgesetzt ist.
Also wenn ich höre Jahre, bin ich erschrocken. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass so ein Experte, Sie bezeichnen sich selber als Energielobbyist, kann man das so sagen?
Ja, ich mache Interessensvertretung, das wäre das nette Wort, aber
ja.
Lobbyismus kann man...
Aber Lobbyismus muss ja nicht immer böse sein.
Nee, das ist wie Rechtsanwalt oder Versicherungsvertreter.
Oh. Grüße an die Rechtsanwälte und Versicherungsleute.
Ja. So ein bisschen negativ behaftet. Nein, ich vertrete quasi die Interessen von Schornsteinfegern und Energieberatern, aber das ist uns wichtig zu betonen, auch von unseren Kundinnen und Kunden, und das sind dann immer die Bürger und Betreiber von Heizungsanlagen.
Und auch für die Makler.
Auch für die Makler. Also klar, sind ja unsere Marktpartner. Als Energieberater arbeiten wir oft eng mit Maklern zusammen, um genau sowas ja zu interpretieren und zu verhindern. Also wir haben auch, ich selber habe auch viele Kunden, die mich ja mitnehmen, weil die sagen, ich kaufe, meistens sind das Leute, die mehr Gebäude kaufen, die sagen, ich kann das anhand des Energieausweises nicht entscheiden. Ich nehme dich mit oder schicke dir Bilder und Baupläne und bitte bewerte mir das Gebäude mal kurz schnell mit energetischem Blick. Und gibt es gesetzliche Anforderungen zum Beispiel, das einfach zu wissen, bevor ich etwas kaufe oder den Kaufpreis reduzieren zu können, weil ich weiß, hier muss ich die Heizung tauschen, weil das eine, wie anfangs beschrieben, bestehende Heizung ist, dann kann ich am Kaufpreis was machen. Das ist ja nicht per se ein No-Go für eine Immobilie. Ne?
Man kann ja auch mal am Kaufpreis nachfragen, bleibt es dabei?
Genau.
Das wünschte ich mir von meinen Käufern, nicht einfach Exposé anschauen, oh, zu teuer, schlechter Energieausweis. Man kann ja rückfragen und letztendlich auch so Experten wie Sie mit einschalten. Was ich sagen wollte, mich freut's und macht's optimistisch, dass Menschen wie Sie, Fachexperten, das auch in die große Politik einfließen lassen, ihre Meinung sagen und die Problematik, die wir jetzt auch gerade mit dem Energieausweis besprochen haben, weitertragen und das erkannt wird, da muss was getan werden. Ich hätte noch eine Frage zu diesen Effizienzklassen. A bis H. A plus, normalerweise A plus. Ich habe jetzt auch Ihren Energieausweis vor mir liegen. Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt mein Gefühl, dass sich die Klassen verändert haben. Ich bin früher mit Energieausweisen bei gleichartigen Häusern auf den Markt gegangen. Da stand früher ein D und E und jetzt steht da ein H oder ein G. Hat sich innerhalb dieser Klassen was verändert? Ich vergleiche das mal mit dem Blutdruck, nehme ich mir jetzt auch mal raus. Blutdruck 140 war irgendwann mal normal und dann heißt es heute, oh, Blutdruck 140, du brauchst Medikamente. Dann sind halt die Normen anders geartet. Ist das beim Energieausweis auch so oder ist das nur ein Gefühl von mir?
Ja, es gab Änderungen in dem Layout sozusagen des Energieausweises. Wenn man den alten Energieausweis in den Händen hält, dann geht diese Skala in der Mitte nicht bis 250 Kilowattstunden, sondern bis 400.
Ja, hier bei mir aktuell stehen jetzt 250. Genau. Man ist nah.
Genau, das ist ein neuer. Und der alte wäre dunkelrot bei 400 gewesen.
Aha. Ne, da haben wir es doch.
Ne, das heißt, dass wenn man einen alten und einen neuen gegeneinander legt, dann würde man diesen Effekt sofort sehen. Das müsste sich jetzt irgendwann ausschleifen, weil die alten ja nicht mehr gültig werden.
Aber da ist, Entschuldigung, da ist ja einer mit dem alten Energieausweis, der gerade noch gilt, im Moment im Vorteil.
Wenn er das nicht interpretiert, ja. In der Immobilienanzeige steht ja der Wert mit Kilowattstunden. Also Sie schreiben ja hin 250.
Ja, hier haben wir 329,9.
Genau, das
ist ein H, ist auch ein alter Bauernhof, ist völlig gerechtfertigt, will ich gar nicht anfechten. Dann hätte bei dem H früher gestanden, verbessert, wäre dann das vielleicht heute früher ein G oder ein F gewesen?
Also es wäre auf jeden Fall nicht dunkelrot, sondern hellrot.
Ne? Dann wäre es bei mir jetzt ein F.
Das wäre jetzt mit dem alten so. Aber der, wie gesagt, also wir hatten es eben schon, ich glaube, diese Steuerungswirkung, die der Energieausweis da entfalten soll, den hat er momentan nicht. Weil es könnte jetzt ja auch ein Verbrauchsausweis sein, hatten wir eben schon. Der sieht dann wieder ganz anders aus, wo denn aus dem F ein B wird, weil die Leute, die drin gewohnt haben, wenig verbraucht haben.
Ja.
Und dann hat sich noch in den vergangenen Jahren die Normung dahinter geändert. Also bis letztes Jahr durften wir Energieausweise auf zwei verschiedene Art und Weisen erstellen. Nach der 4701 oder 18599. Das sind die beiden Normen. Die waren beide zugelassen und führten aber auch, je nach Gebäude, zu unterschiedlichen Energieausweisen. Manchmal zwei Stufen unterschiedlich.
Aber wir reden dann vom Bedarfsausweis, wo sich die Normen, das würde ich gerne noch mal verstehen wollen. Was ist da die unterschiedliche Normung?
Es gab eine alte Norm, wo wir, die ist 20 Jahre alt, wie wir Gebäude bewertet haben und früher Energieausweise berechnet haben, wir als Energieberater. Die war überholt und wurde durch eine neue Norm ersetzt. Und dann gab es einen Übergangszeitraum, da durfte man beide Normen verwenden, damit sich erstmal alle umstellen können. Und jetzt darf man nur noch die neue Norm verwenden. Und aus dieser Übergangszeit, also die sind natürlich heute am Markt noch vorhanden und auch davor, gibt es Energieausweise nach der alten Norm. Und wenn ich jetzt das gleiche Gebäude mit allen Randbedingungen nach der alten und nach der neuen Norm rechne, je nach Gebäude kann das ein bis zwei Klassen sich unterscheiden.
Das ist ja Wahnsinn.
Nur durch die Berechnungsstruktur, wie wir das machen. Und beide sind aber rechtskräftig und richtig. Also es ist quasi.
Aber ich habe dann den Schönheitsfehler im Exposé, der derartige Wirkungen hat, wiederhole das nochmal, bis hin zur Gewährung der Kredithöhe der Banken, weil die nehmen natürlich den Energieausweis. Die fragen doch nicht auch alte Norm, neue Norm, eigentlich ist es ja viel besser. Für die hat das Haus einen schlechten Energiewert, da muss was getan werden oder nicht. Aus die Maus, Beleihungswert wird niedriger gesetzt. Es hat katastrophale Folgen auf diesem Immobilienmarkt, den wir gerade haben.
Ja, ich habe das bis heute nicht verstanden. Also ich bin jetzt, komme ja aus der technischen Seite. Das, was Sie gerade anführen, das ist ja am Ende die EU-Taxonomie, die dahinter steht. Also Geld wird ja für grüne Projekte besser vergeben als für nicht grüne Projekte am europäischen Finanzmarkt. Und das schlägt ja diesen Finanzierungsprodukten, die wir dann vor Ort kriegen, bis dahin durch. Und deshalb bewerten Banken ja rote Häuser schlechter als grüne. Sag ich mal.
So ja, ganz, nach der Skala grün bis rot.
So ganz platt gesagt halt. Mhm. Ne? Und welchen Wert die dafür verwenden, ist mir bis heute nicht mehr. Also aus dieser EU-Taxonomie-Forderung heraus, also macht man das klimaenergetisch, endenergetisch, gesamtenergieeffizienztechnisch, ne? CO2-technisch. Also welcher Wert liegt da zugrunde, ob ein Gebäude gut, schlecht oder weniger gut ist? Das ist noch aus meiner Sicht nicht so richtig zu Ende gedacht oder und transparent schon gar nicht.
Und haben wir da jetzt mit dem neuen GEG-Gesetz eine Verbesserung? Spüren Sie da jetzt schon? Es ist ja noch nicht beschlossen, der neue Koalitionsvertrag. Meinen Sie, dass wir da mehr Sicherheit reinkriegen im Sinne unserer Eigentümer, Käufer?
Ich will da kein Wasser in Wein gießen. Ich glaube, dass es jetzt erstmal wieder zu einer größeren Unsicherheit führt. Also wir haben jetzt ja ein System, wie wir jetzt gerade in der Diskussion merken, was noch nicht so richtig super gut funktioniert und nicht das tut, was es soll. Das funktioniert nach Kilowattstunden je Quadratmeter und das kennen wir alle und konnten damit jetzt umgehen. Ja. Jetzt möchten wir das alles umändern auf CO2-Tonnen oder Emissionseffizienz. Ich weiß nicht, wie viel CO2 ich gestern emittiert habe. Na, das ist eine Größe, die wir noch schlechter als Mensch verstehen.
Aber mal ganz ehrlich, wenn die Ölheizung jetzt so furchtbar böse ist und ich kaufe mir jetzt eine Wärmepumpe, die kommt aus China und war auf dem Öltanker und weiß ich, was die für Kilometer hinter sich gelegt hat oder Teile davon, dahinter lässt doch die Wärmepumpe auch einen schlechten CO2-Fußabdruck. Im weitesten Sinne schon.
Wie Sie es gerade beschreiben, ja, ist die Frage, wo die Ölheizung hergekommen ist. Ne? Also wir haben ja auch deutsche Wärmepumpenhersteller. Und die läuft dann ja 20 Jahre, ne? Also bei Feuerstätten findet ja Emissionsfreigabe im Betrieb statt, weil die 20 Jahre lang Öl verbrennen oder Strom brauchen.
Das war jetzt ein bisschen, ne, provokant von mir.
Bei Dämmstoffen würde ich Ihnen dann noch mehr recht geben, ne? Also okay. Das, ne? Bei Heizungen, die spielen das wieder raus.
Ja, in der Folge, auf die Länge gesehen, spielen sie das natürlich wieder raus. Aber wir merken, ich möchte jetzt auch nicht ganz ewig auf den Energieausweis rumhacken, aber wir merken hier, wo hier Grenzen gesetzt worden sind, werden denn Banken auch geschult zu den Energieausweisen? Der Bankberater, der da sitzt und entscheidet über Gut und Böse, über Höhe und Tiefe des Kredites. Mein Mann ist selber aus dem Bankbereich. Ich glaube, der wird mich jetzt gerade anspringen oder kam da zumindest her. Wie weit geht denn diese Aufklärung, die Sie eben erklärt haben, dass eben das B oder das H nicht das Maß aller Dinge ist? Wirken Sie da im Verband auch ein, dass auch solche Institutionen, sage ich jetzt einfach mal, auch Aufklärung haben? Denn keiner prüft doch, ob die Norm so angewandt worden ist oder so. Eine alte Norm, eine neue Norm, der hat seinen Energieausweis mit Recht, sagt dann so ein Banker, ja, ist so, danach handle ich jetzt.
Ja, also wir machen das. Ich habe auch schon selber viele Finanzierungsinstitute oder Bausparkassen beraten. Also man merkt schon, die haben da ein starkes Interesse dran.
Ja, das ist gut so.
Ne? Auch Käufer und Verkäufer haben ein starkes Interesse dran, also ihre Entscheidung da richtig treffen zu können. Weil das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Das ist jetzt ja, unser Gespräch war jetzt ja schon wieder ein bisschen destruktiv. Das versuche ich ja eigentlich zu vermeiden.
Okay.
Weil es gibt ja auch eine gute, also eine andere Seite. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich suche Gebäude, die laut Energieausweis möglichst schlecht aussehen. Ich aber weiß, weil ich mich damit beschäftigt habe, dass die gar nicht so schlecht sind.
Ah, das ist genau die gute Seite daran. Ne? Sehr gut, ja.
Also ich kann ein vollständig saniertes, denkmalgeschütztes Gebäude haben, was besser einfach nicht geht, wo eine Ölheizung drin ist, dann sieht das noch sehr schlecht auch Energieausweis aus. Das gleiche Gebäude, ich schmeiß die alte Ölheizung raus und baue eine neue Modelle Holz-Pelletheizung zum Beispiel rein, dann habe ich auf einmal ein super gutes Gebäude und niedrige Betriebskosten. Aber am Markt fällt mir dieses Gebäude, weil Denkmalschutz ist schon mal oben. Wer will damit was zu tun haben? Ölheizung, auch schwierig, älter als 30 Jahre, ne? Wissen wir schon, okay, das ist ein Problem. Finanzierungsrahmenbedingungen vielleicht dann auch noch schlecht, weil die Bank auch das Gebäude schlecht bewertet. Ich weiß aber, aufgrund meiner Expertise ist ein gutes Gebäude. Das kann ich relativ einfach zu einem zukunftssicheren Gebäude weiterentwickeln.
Und da kommen wir jetzt gleich auf das Thema Fördergeld, was ich vorhin schon angedeutet habe. Mhm. Solche Dinge werden doch dann auch gefördert, also solche Häuser, die stark heizungstechnisch überarbeitet werden müssen.
Das ist gar nicht so sehr die Heizung, also auch.
Aber auch.
Aber die, genau, also die.
Die Gebäudehülle letztendlich.
Das nennt sich Worst Performing Building Bonus, ein bisschen sperrig, weil es aus der EU-Gesetzgebung kommt. Also die schlechtesten Gebäude Deutschlands werden höher gefördert, wenn ich die saniere, als ein Haus, was schon etwas besser dastand. Zum Beispiel, wenn ich einen sehr schlechten Energieausweis habe. Das ist eine der Nachweismethoden. Das heißt, derjenige, der darauf abzielt, ist sogar darauf angewiesen, dass er ein Gebäude findet mit sehr schlechtem Energieausweis.
Weil die Förderung höher wird.
Weil er eine höhere Förderung bekommt, ja.
Okay, kann man das in Prozentzahlen ausdrücken?
10%.
10% mehr. Also muss sich doch der Eigentümer, der ältere Herr, gar nicht so verrückt machen für den Fall, er möchte seine Immobilie verkaufen, weil es zu groß wird oder er es nicht mehr schafft und sagen, ach, ich muss da jetzt noch investieren, dann lieber dem Käufer anbieten und sagen, nee, muss was gemacht werden, haben wir erkannt, aber dafür gibt's auch mehr Fördergeld.
Ja, da gibt's also verschiedenste Produkte. Es gibt ja auch bei der KfW ein relativ neues, das Jung kauft alt. Also,
ja, habe ich schon gehört, ja.
Junge Familie kaufen alte Gebäude. Zielt genau darauf hin ab, ne, dass wir eine junge Familie, die so ein Gebäude dann die Kraft hat, das weiterzuentwickeln, dass man die unterstützt und sagt, gut, ihr nehmt euch halt jetzt diesem alten Gebäude, was der Vorbesitzer vielleicht nicht mehr konnte oder wollte oder auch keinen Kredit mehr gekriegt hat und ihr sollt das jetzt machen und wohnt dann 30 Jahre lang in dem sanierten Gebäude.
Dann haben wir doch jetzt einen richtig positiven Effekt nochmal rausgearbeitet. Ich glaube, das ist nicht neu. Wir sind da jetzt nicht die Erfinder, dass wir das jetzt erstens mal bekannt geben oder zum ersten Mal. Aber es ist nochmal ein guter Hinweis, da einen Verstärker zu setzen, weil das begegnet mir oft, wenn wir die Häuser einwerten vor dem Verkauf, also professionell einwerten, dass dann die Eigentümer sagen, ja, ich weiß ja, die Heizung, könnte man sagen, machen Sie sich mal nicht so verrückt. Wir finden einen Käufer, der das erkannt hat. Fördergeld beantragt. Und da sind wir ja jetzt, um das zu beantragen, bei den Begriffen SFP und Sanierungsfahrplan. Wollen Sie uns dazu noch mal was sagen? Nein. Was ja dann den Käufer betrifft, der dann ja davon Gebrauch machen kann, um am Ende Fördergeld für so eine alte, ich nenne das jetzt alte Immobilie, zu bekommen.
Also der ISFP. Und
ISFP, ja. Sorry, ich habe ja. SFP gesagt, mir versprochen.
Ausgesprochen heißt das ja individueller Sanierungsfahrplan. Mhm. Das ist quasi eine geförderte Energieberatung, die den Eigentümer in Lage versetzt, einen Energieberater unverbindlich sozusagen einzusetzen, dass der sich ein Gebäude vollständig anschaut, Sanierungsschritte vorschlägt, die dann in der Folge nicht umgesetzt werden müssen. Das ist eine Beratungsleistung, also Ideen zu entwickeln. Also ich mache es mal ein bisschen plastischer. Was passiert, wenn ich die Außenwand und die Fenster, also die Außenwand dämme und die Fenster tausche?
Dreifachverglasung beispielsweise.
Genau. Also gibt es ja insbesondere beim Kauf häufig den Wunsch, dass die neuen Eigentümer sagen, also hier hätte ich gerne ein großes Balkonfenster, eine Terrassentür. Ne? Und wir weisen dann als Energieberater nach, was macht das energetisch? Also wie sieht der Energieausweis danach aus? Wie viel Energie braucht das Gebäude dann auch, wenn es saniert ist? Und welche neue Heizungsanlage ist möglich? Also vorher eine alte Gasheizung. Und häufig habe ich heute die Frage, wenn ich das, das und das tue, kann ich dann eine Wärmepumpe sinnvoll betreiben? Und das kann man alles immer in diesem individuellen Sanierungsfahrplan anhand eines physikalischen Modells des Gebäudes ausrechnen und beratend tätig werden. Das dient quasi der Entscheidungsfindung. Was habe ich vor mit meinem Gebäude zu tun? Was kostet das? Wie viel Förderung bekomme ich? Was kann ich mir leisten? Welche Schritte sind sinnvoll nacheinander? Und dafür bietet sich dieser individuelle Sanierungsfahrplan an.
Also ich sage immer nur Sanierungsfahrplan. Das individuell hatte ich jetzt weggelassen. Oder sagen wir so allgemein, wir machen mal einen Sanierungsfahrplan. individueller Sanierungsfahrplan, heißt es richtig, wäre dann für uns Makler der Hinweis an die Käufer?
Ja, das Einzige, was man aus der Praxis, also ein kleiner Wehmutstropfen, das ist eine Förderung für den Eigentümer. Vielleicht ändert sich das ja mal in Zukunft, wenn ich mir was wünschen dürfte sozusagen.
Ja, das wäre gut. Weil, ich will den Wunsch jetzt mal äußern.
Genau, weil der Käufer interessiert sich ja dafür, was kann ich aus der Immobilie machen.
Ja.
Und der darf das in diesem Kaufprozess, also vor der Finanzierung, darf der das noch nicht tun, weil er die Förderung für diesen individuellen Sanierungsfahrplan nicht beantragen kann. Also eigentlich müsste man dieses Produkt ausweiten auf potenzielle Käufer, dass die, weil dann erfahren die ja erst, was muss ich in das Gebäude noch reinstecken und wo lande ich dann? Das ist auch für die Bank wichtig zum Bewerten und für sie halt, ne? Das zeigt quasi das Potenzial des Gebäudes. Das geht heute immer erst, nachdem ich den Auflassungsvermerk habe. Also ich muss erst das Gebäude kaufen und dann kann ich mich zu dem Gebäude beraten lassen.
Ist es dann sinnvoll, den Eigentümer, den wir ja zuerst vor uns haben, dem die Empfehlung zu geben, so einen Sanierungsfahrplan zu erstellen, dass der Käufer den früher hat, wenn er noch Eigentümer ist? Macht das Vorteil? Weil Sie sagten, der kann ja erst wirken, wenn er in der Auflassung steht, ja, im Grundbuch.
Es gibt zwei Strategien. Also es gibt Verkäufer, die das tun, dass die quasi zeigen, oh guck mal, ich habe hier ein H-Gebäude, ich weiß, es sieht nicht so schön aus, aber für mein Gebäude kriegst du 10% höhere Förderung, weil es ein H ist. Und du, wenn du das und das und das tust, was du vielleicht sowieso vorgehabt hättest, ein hohes Finanzierungs- und Förderungspotenzial hast. Also der wertet seine Immobilie auf, indem er einen Sanierungsfahrplan vorhält für das zu verkaufende Gebäude. Das geht.
Ja.
Ist auch keine schlechte Strategie. Oder die Käufer binden uns frühzeitig ein. Ich kann ja als Berater auch ohne dieses geförderte Produkt tätig werden und berate erstmal frei. Wenn ich so ein Gebäude sehe, kann ich das zwar nicht auf die letzte Kommastelle genau sagen, aber schon zusammen sagen, also diese Außenwand, die wird gedämmt werden müssen oder diese Fenster sind durch. Und wenn ihr, was weiß ich, das Dachgeschoss ausbaut, dann machen wir das gleich so und so. Das sind alles Dinge, die kann man als Energieberater auch mit einem Käufer zusammen schon, ich sag mal, lose ohne ISFP durchführen und dann später nach dem Kauf dann einfließen lassen.
Also wir bei Falk sind auf diesem Weg, rechtzeitig mit dazu beizutragen, so ein ISFP zu erlangen in diesem Verkaufsprozess, um letztendlich dem Käufer zu sagen, genau das Beispiel, die Wertigkeit des Energieausweises hatten wir besprochen. Es ist zwar ein H, aber du hast die Möglichkeit, hier haben wir schon was vorbereitet, dein Haus zu kaufen und hast entsprechende Möglichkeiten per Förderung, das Haus letztendlich mit erneuerbaren Energien, Energieträgern letztendlich aufzuwerten.
Ja, das ist super. Also ich glaube, das ist auch ein
ist eigentlich
in Ihrer Branche ein super Marktvorteil ist, wenn man sowas mit anbieten kann. Ich glaube, mir ist noch wichtig zu sagen, also dieses, was wir gerade eben weggelassen haben und mal dazu nehmen, dieses individuell, das ist halt, darauf sollte man die Betonung machen. Also
ja, das so, habe ich jetzt gelernt. Individuell.
Genau, weil es kommt nicht nur auf das Gebäude an, sondern auch auf den Menschen. Also das kann man nicht aus dem Internet heraus buchen, so eine Beratung. Da muss jemand mit jemandem reden. Also meine erste Frage bei älteren Menschen ist immer, wie ist denn die Nachnutzung? Also wer das Gebäude verkauft, vererbt, wie sieht die Erbengemeinschaft aus? Das ist essentiell dafür, für die Energieberatung, was wir mit dem Gebäude machen. Die Nachnutzung des Gebäudes bei älteren Menschen, ne? Ob man jetzt noch investiert oder nicht. Oder soll es vermietet werden? Ist es eine Renditeanlage?
Aber was hat das denn mit der Energie zu tun? Ob eine Erbengemeinschaft vermietet oder wo ist da jetzt der Unterschied? Warum wollen Sie das wissen?
Weil es halt individuell für den Menschen auch passen muss. Also Gebäude, Energie und Mensch gehören ja zusammen. Und das kann halt ein Energieberater aus Fleisch und Blut, das kann auch keine KI halt, ne? Da muss man miteinander reden und da kommt es dann halt auch drauf an, was kann ich mir leisten? Wie viel Geld kriege ich denn? Wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Das sind ganz sensible Themen, über die ich mir aber klar werden muss, bevor ich entscheiden kann, wie saniere ich so ein Gebäude und was ist der kluge Weg? Man muss ja nicht immer nur nach gesetzlichen Pflichten und was wir eben alles so besprochen haben. Es gibt ja auch immer eine kluge und richtige Entscheidung, die ich treffen kann. Und dass mir da jemand mich an die Hand nimmt und begleitet, ein echter Mensch, der das schon ein paar Mal gemacht hat, so wie Sie in den Immobilienfragen und wir als Energieberater in energetischen Fragen, das sind halt Partner, die ich brauche bei solchen lebensumfassenden Entscheidungen wie Immobilienkauf.
Also ein sehr, sehr interessanter Aspekt, dieses individuell, das habe ich jetzt hier mitgenommen. Herr Dr. Schwag, ich stelle jetzt so ein paar Fragen in Kurzform und wir haben dann auch noch ein schönes Fazit, was wir heute rausgearbeitet haben. Ich sage jetzt einfach quer durch Fragen. Energieausweis online anfertigen lassen.
Kann man machen, ist schnell, kostet wenig Geld. Die Rechtssicherheit ist ungewiss und die Aussagekraft sinkt.
Okay. Hat der Eigentümer Verantwortung über seinen Energieausweis? Ist er haftbar, wenn er den so auf die Schnelle im Netz macht, selber, für 60 Euro?
Also das Haftungsrisiko bei jedweden Energieausweis liegt immer in dem Vermögensschaden. Also wenn ich jetzt aus Unwissenheit oder weil ich es absichtlich tue, einen Energieausweis so produziere, dass der möglichst gut aussieht und ein Eigentümer später sagt, ich habe jetzt viel Geld für die Immobilie bezahlt und mein Gutachter sagt, der Energieausweis war falsch, hat derjenige, der das produziert hat, einen Vermögensschaden für den Käufer produziert und haftet dafür. Und diese Energieausweisdienste im Internet sagen halt, ich habe den Energieausweis zwar gemacht auf Grundlage der Daten, die du mir übermittelt hast. Das heißt, derjenige, der die Daten übermittelt, muss schon wissen, was er tut. Und das würde ich mal in Zweifel stellen, dass da jeder jetzt alle Regeln kennt, die Energieausweise betrifft, der da zum Online-Dienst bedient. Ne?
Das ist nicht so einfach. Nächste Frage, Herr Dr. Schwag. Wie wird man Doktor, wenn man Schornsteinfeger ist?
Jugendsünde.
Aha.
Nein. Also tatsächlich habe ich den klassischen Bildungsweg des Handwerks angefangen, also mit Hauptschule, Ausbildung, Gesellenbrief, Meisterbrief. Hatte dann einen Unfall, wo mir die Ärzte gesagt haben, mit 30 wirst du nicht mehr auf dem Dach arbeiten. Und war quasi gezwungen, das schöne Handwerk zu verlassen, um studieren zu gehen und habe dann da auch weitergemacht und immer etwas promoviert, um dann wieder jetzt ins Handwerk zurückzukehren, weil es doch so schön ist. Deswegen sage ich immer Jugendsünde und jetzt bin ich deutlich über 30 und kann immer noch als Schornsteinfeger arbeiten. Also Gott sei Dank hat da keiner Recht behalten.
Also das heißt, Sie sind tatsächlich neben dieser Energieberatungsfachexpertise auch als Schornsteinfeger, wie wir ihn kennen, tätig.
Ja, ich habe einen Schornsteinfegerbetrieb im schönen Landkreis Gotha, wo ich ja meine Kundinnen und Kunden betreuen darf.
Der Schornsteinfeger, der wird Silvester gern gehandelt als Glücksbringer. Schornsteinfeger und Glück, was sagen Sie dazu?
Ja, das gehört unzertrennbar, kann man nicht voneinander trennen. Unser aktuelles Verbandsmotto ist, es war nicht immer nur Glück. Oder will sagen, das Schornsteinfegerhandwerk gibt es ja eine ganze Weile. Das Glücksbringen kommt aus dem Brandschutz, weil wir Häuser davor bewahrt haben, abzubrennen, weil man nicht gekehrt hat. Und das hat der Schornsteinfeger halt geregelt. Und eine bessere Marketingkampagne kann man gar nicht haben. Heute machen wir halt zwar andere Dinge, Emissionsschutz und Energieberatung, aber Glück bringen wir ja trotzdem noch.
Super. Und Glück werden wir wahrscheinlich auch haben mit dem Koalitionsvertrag, mit dem neuen GEG-Gesetz. Was haben Sie so als Fazit zu sagen, wenn wir nochmal so ein Schlussbild setzen, wie wir alle mit dem GEG umgehen sollen? Irgendwie berührt es uns ja alle.
Ich würde dazu Mut machen wollen, das Ganze ein bisschen positiver zu sehen. Also wir haben ja im Gespräch einige Punkte gehabt, dass man die Medaille immer zwei Seiten hat. Also was dem einen hilft, ist für den anderen vielleicht schwierig. Und es gibt halt immer auch, wir haben es eben schon mal gehabt, die kluge Entscheidung. Also ich muss mich ja nicht treiben lassen. Das Gesetz verlangt von mir das und das. Das Gesetz bildet immer nur ein Mindestmaß. Für mich und meine Immobilie und für die nächsten 20, 30, 40 Jahre ist möglicherweise das eine kluge Entscheidung oder halt etwas anderes. Und danach würde ich mein Streben richten. Und wir haben einen super Fördergeldmarkt. Wir haben einen ganz interessanten Immobilienmarkt gerade. Und es ist halt kein triviales Thema. Lassen Sie sich beraten, aber nicht abschrecken. Also der Immobilienkauf ist nach wie vor spannend. Und auch wenn ein Gebäude jetzt vielleicht erstmal im Energieausweis schlecht aussieht, heißt das nicht, dass das für Sie ein schlechtes Gebäude ist. Es ist nur nach Energieausweis erstmal ein schlechtes Gebäude.
Das ist jetzt ein richtiger Mutmacher, würde ich sagen. Also der Deutsche neigt ja dazu, Gesetze einzuhalten und der Deutsche neigt dazu, ich werde kontrolliert, wenn ich das jetzt nicht einhalte. Da haben Sie ja jetzt ein bisschen die Luft rausgelassen.
Ja, wenn man das, nehmen wir mal die Automobilabwrackprämie.
Ja.
Da haben die Leute ganz selbstverständlich und gerne ihre Automobile auf den Schrottplatz gebracht, um sich ein neues zu kaufen, um diese paar Euro Abwrackprämie mitzunehmen. Mit Spaß und Freude daran.
Ja, ja.
Wenn jetzt morgen ein neuer Verkehrsminister kommt und sagt, ihr müsst eure Autos abwracken, trotz, also auch mit Fördergeld, dann haben wir das gleiche wie beim Heizungsgesetz. Also so einfach ist das. Also beim Heizungsgesetz kriege ich ja trotzdem Heizungsförderung, auch wenn ich was machen muss. Bei der Abwrackprämie habe ich etwas tun dürfen und dafür Geld bekommen. Und dazwischen, eigentlich ist das faktisch das gleiche Projekt und die gleiche Sache. Was da manchmal entscheidet, ob das positiv oder nicht positiv aufgenommen wird, ist vielleicht eher ein psychologisches Thema.
Und wir haben ja auch erkannt, dass da Ängste geschürt wurden, die, um auf Herrn Habeck zurückzukommen, der eigentlich auch nicht gewollt hat.
Nee, das wollte er mit Sicherheit nicht. Also der
wollte ja nicht Ängste schüren.
Genau, der wollte ja.
Der hatte gute Ideen, die er umgesetzt hat. Das wäre nochmal so eine Abschlussfrage. Wie ist denn so ein Herr Habeck umgeben? Wie viel Berater gibt's denn, damit er dann sagt, so kommt es?
Also allein das Ministerium, also ich hoffe, ich sage jetzt keine falsche Zahl, hat meiner Meinung nach, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 1200 Mitarbeiter. Also Beamte, die da sitzen und arbeiten. Und darunter noch die BAFA und die EFGG. Und also
BAFA ist ja die Fördergeldstelle.
Eine Bundesagentur, die gehört dazu.
Ja.
Also ein Riesenapparat mit ganz vielen sehr guten Staatsbediensteten und Fachleuten, die auch schon, was weiß ich, den dritten, vierten Minister erleben und immer noch da sind. Die wissen, was die tun. Wir projizieren jetzt alles, was da passiert, auf einen Menschen, der da gewählt wurde dafür, das zu verantworten. Aber der weiß ja, also diese, was die 1200 Leute da drunten arbeiten, das sind ja riesige Felder. Und wir konzentrieren uns darauf, das alles zu prognostizieren auf einen Menschen und zu sagen, der war jetzt schlecht. Also bin jetzt kein, also ich bin politisch neutral und bin kein Habeck-Freund und auch kein Feind.
Ja, ich auch.
Ne, ist mir am Ende egal. Ich fand aber die letzten Jahre erschreckend und nicht schön, dass man das medial und so emotional auch auf jemanden zuspitzen kann. Und was die Resultate daraus sind, sehen wir bei uns und sehen wir auch in den anderen europäischen Ländern. Wenn man immer nur Hass und Hetze betreibt, dann kommt auch keine gute Stimmung mehr auf. Also da versuche ich ein bisschen gegenzuhalten und sage, so schlimm ist es doch auch alles nicht. Und ob jetzt der eine Mensch, ne, mit diesen ganzen Mitarbeitern, der jetzt dafür so verantwortlich war, ich weiß nicht.
Also würden wir das runterbrechen auf medial, auf psychologisch. Und so wie Sie das uns heute erklärt haben, macht mich das ruhiger. Vielen, vielen Dank dafür, für diese offene Kommunikation, für diese wunderbaren Beispiele, die Sie jetzt gesetzt haben. Ich freue mich, dass Sie da waren. Ich würde Ihren Kontakt in meine Shownotes schreiben wollen.
Sehr gerne.
Wer einen Energieberater gerade auch in Thüringen braucht, ich habe gute Kontakte zu Ihnen. Kann ich nur empfehlen. Sie haben eine große Mitarbeiterschaft noch um sich herum, die da auch unterstützen. Sie alleine sind ja nicht unterwegs. Aber wir haben festgestellt als Fazit, es braucht einen Energieberater, damit wir durch diesen Dschungel, den wir eben erörtert haben, gut durchkommen beim Immobilienverkauf oder Kauf. Ganz vielen Dank.
Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, dann darf ich die Folge beenden? Wünsche Ihnen auch eine gute Zeit, viel Energie. Bringen Sie den Leuten weiter Glück als Schornsteinfeger. Und ich sage Tschüss, Elvira Diebold, Immobilienmaklerin mit Herz, sage ich immer an dieser Stelle. Tschüss.